Montagsgespräch. Stell dir vor, die NPD ist verboten und die Probleme bleiben, heißt ein Artikel von Peter Ralf Spierek, und den hat er ja für den SPD-Kreisvorstand oder für eine Seite geschrieben, der SPD, eine Internetseite. Dadurch bin ich auf ihn aufmerksam geworden, also zumindest auf die Idee gekommen, ihn mal einzuladen, um die Diskussion mal nicht nur an den aktuellen Problemen zu orientieren, um den Rechtsterrorismus, denn da geht es ja um etwas mehr. Und heute reden wir natürlich nicht nur über den Rechtsextremismus, sondern über die politische Situation im kleinen Land Thüringen. Und ich freue mich, dass Peter Ralf Spierek da ist. Er ist Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung und schon seit 20 Jahren in Thüringen. Schönen guten Morgen, Peter Ralf Spierek.
Guten Morgen.
Du bist ursprünglich in Bad Kreuznach geboren. Deinem Dialekt zufolge könnte man denken, du bist Hesse, aber eigentlich so vom Bundesland her bist du in Rheinland-Pfalz geboren. Wie geht das zusammen?
Das sind die Viren der Länderneubildung nach 1945, die Region, aus der ich stamme, gehörte in der Weimarer Zeit zum Regierungsbezirk Darmstadt. Von daher gab es, wenn man so will, eine dialektale und sonstige Bindung auch zu dem Bundesland Hessen. Es gab, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 76 oder 77 sogar in unserer Region eine Volksabbefragung, ob man nicht wieder zum Bundesland Hessen gehören wolle. Die ist mangels Beteiligung gescheitert, aber meine Eltern haben damals für den Anschluss an Hessen gestimmt, wegen der Lehrmittelfreiheit.
Wegen der Lehrmittelfreiheit? Also in Rheinland-Pfalz musste man für Bücher bezahlen, in Hessen nicht?
Genau.
Also das heißt, bist in Rheinland-Pfalz geboren, bist aber eigentlich Rhein-Hesse.
Genau.
Und Mainz dann aber nicht. In Mainz hast du studiert, aber ja. Du bist andererseits schon die längste Zeit deines Lebens in Thüringen, in Erfurt. Bist du mittlerweile Thüringer? Bist du nun Hesse? Bist du Rheinland-Pfälzer? Oder ist dir das völlig Schnuppe?
Es ist mir Schnuppe, und vielleicht ist das auch ein kleines Indiz dafür, dass man mit dem Begriff der Identität vorsichtiger umgehen sollte und ihn nur im Plural benutzen sollte.
Ja, aber das ist ja wieder genau das Thema, wenn es um Europa geht. Da geht es um Identitäten. Wir Deutschen, wir haben ja die stabile Währung und wir zahlen für die anderen. Ist in Zeiten von einem geeinten Europa eine kulturelle Identität noch möglich, oder ist die sogar wichtig? Weil das ist ja nochmal was anderes als sozusagen eine nationale Identität.
Kulturelle Identität ist ja für mich immer etwas, was nicht auf Großgruppen bezogen werden sollte, sondern auf Individuen, und was immer sehr unterschiedlich zusammengesetzt ist und wo die Sprache, denke ich, immer nur ein Moment und ein Motiv ist. Ich muss sagen, ich komme mit Free Jazz-Anhängern in Paris oder London besser zu Rande als mit der rheinhessischen Dorfbevölkerung oder der Thüringer Dorfbevölkerung, und fühle mich dort viel näher und als jetzt in meiner Heimatregion.
Die Heimatregion ist aber für dich schon noch so die Region Rheinhessen, oder hast du auch schon mittlerweile eine Thüringer Identität angenommen? Weil die längste Zeit deines Lebens bist du ja in Thüringen, über 20 Jahre schon.
Ja, ich habe hier auch sehr viele und sehr gute neue Freunde gewonnen. Trotzdem muss ich sagen, liegt mir das Regionale als Identitätsanker nicht. Vielleicht wird es mal so sein, wenn ich aus Erfurt wegziehe, dass ich Erfurt viel mehr vermisse und viel mehr merke, was ich an Erfurt habe und wie Erfurt mich geprägt hat. Heimat ist vielleicht immer das, was man gerade nicht hat.
Was man spürt, wenn man weg ist.
Was man spürt, wenn man weg ist. Also im Moment würde ich jetzt, ich hätte in Mainz nie gesagt, ich bin Rheinland-Pfälzer oder ich bin Mainzer, und ich sage heute nicht, ich bin Thüringer. Ja, obwohl ich hier lebe und hier arbeite.
Mhm. Du arbeitest bei der Landeszentrale für politische Bildung, bist auch SPD-Mitglied, engagierst dich dort, bist einer, der auch mal schon den Stachel ins Fleisch legt, auch mal kritisch bist. Du bist 59 geboren in Bad Kreuznach, hast in Mainz Politik und Soziologie studiert und bist vor 20 Jahren nach Erfurt gekommen. Was hat dich denn nach Thüringen, die neuen Bundesländer in den Osten, in die Zone verschlagen? War das der Job, die Herausforderung, oder wie kam das?
Ah, das war eine Mischung von all dem. Ich habe in Mainz Politik studiert, wie du schon gesagt hast, bei Hans Buchheim, einem der zentralen Gutachter des Frankfurter Auschwitz-Prozesses. Und wie das so in den End-70ern und Anfang der 80er Jahre war, ist man natürlich mit einem Sozialwissenschaftsstudium ziemlich direkt im Magen und geradeaus in die Akademiker-Arbeitslosigkeit angesteuert. Das war auch jedem bewusst, denke ich, der das angefangen hat zu studieren. Ich habe dann eine Ausbildung zum EDV-Berater angeschlossen. Aber mein eigentliches Herz lag natürlich bei der Politik. Und von daher war der Zusammenbruch eines Staates etwas, was mich erstens mal natürlich als Soziologe schon von vornherein interessiert hat, wie Strukturen zusammenbrechen und sich neue Institutionen binden. Und ich habe dann versucht, zu gucken, Kontakte zu machen, um wieder in den politischen oder gewerkschaftlichen Bereich aktiv zu werden. Das war gar nicht so die Suche bezogen direkt auf Erfurt, aber das hat sich dann ergeben, weil mein damaliger Arbeitgeber Arbeit und Leben schon früher Projekte gemacht hat in Erfurt. Und ich arbeitete in meiner Computerfirma und ein befreundeter Kollege rief an und sagte, wir sollen irgendwelche Restmittel aus dem untergehenden DDR-Jugendministerium bekommen, um die Arbeit im Osten zu beginnen. Wenn die Gelder wirklich auf unseren Konten ankommen, würdest du das machen? Und ich habe gesagt, klar mache ich das. Und dann kam der Anruf und ich fuhr mit dem Kollegen nach Erfurt und suchte mir und besetzte mir ein Büro im Gewerkschaftshaus.
Ja, und damit war Arbeit und Leben Thüringen geboren. Das muss man nochmal erklären, Arbeit und Leben ist ein politischer Bildungsträger, der aus den Volkshochschulen, VHS und der Gewerkschaften, DGB zusammengesetzt wurde, oder zumindest waren das die Triebfedern, ist also ein gewerkschaftsnaher Bildungsträger, den es ja heute noch gibt, 20 Jahre später. Kommen wir mal zu deiner politischen oder politisch werdenden Vergangenheit. Würde man sagen, du bist ein Altlinker, weil mein Herz schlägt für die Politik, schlägt dein Herz links, was immer das auch ist?
Ja, sicherlich bin ich mittlerweile ein Altlinker. Ich habe meine ersten politischen Gehversuche gemacht in der Jugendzentrumsinitiative. Wir haben, da war ich 14, in Bad Kreuznach eine Demonstration gemacht unter dem nachgerade lustigen Motto, wir müssen aus den Kneipen raus, wir wollen hier ein Jugendhaus. Über dieses Slogan haben wir uns selber amüsiert, weil wir eigentlich gerne in die Kneipe reingekommen wären.
Aber mit 14 schon,
ne? Als 14-Jähriger natürlich kam man noch gar nicht rein. Ja. Und das waren so die ersten politischen Schritte. Und das hat sich dann schnell überlagert auch mit bundesweiten Themen und bundesweiten Interessen. Die Auseinandersetzung um die Berufsverbote in der alten Bundesrepublik, die beginnende Anti-AKW-Bewegung.
Das muss ja dann 74, 75 gewesen sein?
Ja.
So in der Dreh, da warst du mit 14 schon im Grunde politisch, hast dich engagiert, hast was gemacht und hast dich so als Linker verstanden?
Wir haben uns alle als Linke verstanden, was immer da noch dazu kam, damals zumindest in der Clique, in der und mit der ich abhinge, gehörte zum Linkssein auch die richtige Musik zu hören. Und richtige Musik hieß nicht dem Mainstream von T-Rex und Sweet und Bay City Rollers oder was es damals
war. Das war damals Mainstream.
Das war der absolute Mainstream und das wurde in der Mehrheit der Klasse natürlich gehört und wir verachteten die natürlich.
Was habt ihr da gehört?
Und wir waren sehr stark auf Blues orientiert. Und Rockmusik der 60er, also Cream und ähnliches, die auch eine Wurzel in der Blues-Szene hatte, oder Jimi Hendrix, Doors und ähnliches.
Also warst du ein Hippie, ein linker Hippie?
Ja, die Hippies gab es ja damals schon gar nicht mehr. Die Hippies waren uns, glaube ich, auch schon zu unpolitisch, ja, und zu Fan der Politik.
Und da kommen wir doch gleich mal zu einem musikalischen Beispiel. Hast du damals mit 15, 16 schon Franz Josef Degenhardt gehört oder kam das erst später?
Ich habe das damals schon gehört. Das erste Lied, was ich von Franz Josef Degenhardt nicht gehört habe, war, sondern gelesen habe, ist das Lied Tonio Schiavo, was einen rassistischen Mord schildert an einem italienischen Gastarbeiter, wie das damals so schön hieß. Das war Thema im evangelischen Religionsunterricht, wo ja häufig gesellschaftspolitische Fragen thematisiert worden sind. Ich weiß noch, damals gab es im Popshop vom Südwestfunk eine gesonderte Sendung für Chansons und politische Lieder, die immer den Anfangsjingle hatte: Ich singe nicht für euch, ihr Highlife-Spießer mit der Architektenphilosophie. Ihr, die ihr eure Frauen so wie Steaks behandelt und vor Rührung flennt, wenn eure fetten Köter in die Sümpfe gehen oder so ähnlich. Ja.
Das wäre mal eine eigene Sendung wert.
Ja. Auch das war von Franz Josef Degenhardt, und ich glaube, wer in den 70ern politisch groß geworden ist, der ist auf die eine oder andere Weise immer auch mit Degenhardt-Liedern verbunden gewesen.
Hättest du gedacht, dass du dich 40 Jahre später immer noch genau mit dem Thema beschäftigst? Denn wir waren ja in der Zeit, als du 14 warst und politisch geworden bist, links geworden bist und aber nicht gleich dich in der Partei engagiert hast, oder?
Nein, das kam doch einige Jahre später. Ich habe mich parteipolitisch erst mit 18, was heißt erst, viele würden sagen schon, mit 18 organisiert, und es war halt einfach die Frage, wenn man auf so einem kleinen Dorf wohnt und mit 2000 Mitmenschen, und irgendwann stellte sich die Frage, ob man nur das übliche Gymnasiastengeschwätz zur Politik absondern will oder wirklich was politisch arbeiten sollte im praktischen Dinge. Und dann sind wir ich und ein paar anderen bei den Jusos aktiv geworden.
Hm. Warst du einer von den Linken, von den westdeutschen Linken, die irgendwie was Gutes in der DDR gesehen haben und gesagt, das ist das bessere alternative Gesellschaftssystem? Denn da gab es ja doch relativ naive Vorstellungen auch in der westdeutschen Linken in den 70ern.
Es gab absolut naive Vorstellungen über die DDR, aber ich glaube, dass das Grundproblem eigentlich eher darin lag, dass man sich für die DDR überhaupt nicht interessiert hat. Jedes andere Land in Mittelamerika lag näher als die DDR. Ja, man hat die DDR gesehen als langweiligen deutschen Spießerstaat, der all das nicht verkörpert, was man selbst mit Linkssein verbunden hat. Politisch war es sicherlich die Haltung auch, die Biermann damals artikuliert hat, dessen Platten wir selbstverständlich alle hatten. Aber wenn ich heute zurückdenke und mir alte Biermann-Platten anhöre, muss man, glaube ich, doch auch sagen, und es würde mich auch interessieren, was Biermann selbst dazu sagen würde heute, das ist eigentlich die gesellschaftliche Realität der DDR, jenseits der Frage politischer Freiheiten und der Freiheit der Künstler, doch bei Biermann auch keine Rolle spielt. Ich kenne kein Lied von Wolf Biermann über die miserablen Umwelt- und Arbeitsbedingungen im Chemiedreieck Leuna.
Es gab aber auch Linke, westdeutsche Linke, also ich erinnere mich an Hannes Wader, der zusammen mit mir im Vortrag gehalten hat, wie toll doch und wie groß die Möglichkeiten im Osten sind. Gab es auch die westdeutschen Linken, die das verklärt haben und in diesem Gesellschaftssystem eine Alternative zur BRD gesehen haben?
Klar, man muss ja erstmal sagen, es gab die DKP als eine Partei, die politisch auf den realen Sozialismus orientiert war. Das war ein Teil dieser westdeutschen Linken. Darüber hat es aber auch immer Auseinandersetzungen gegeben. Und man muss, denke ich, auch sagen, dass selbst bei denjenigen, die eine kritische Haltung zur DDR hatten, die DDR doch häufig auch als Projektionsfläche diente und man beispielsweise dem Antifaschismus in der DDR einiges zugute gehalten hat, die man bei einem genaueren Blick auf die Geschichte des DDR-Antifaschismus, und ich habe ja in den letzten Jahren dazu gerade sehr viele Projekte gemacht, man doch selbstkritisch hinterfragen muss.
Auch jetzt noch, und da sind wir im Grunde wieder bei dem aktuellen Thema, wie konnte im Osten, wie konnte in Thüringen auch in diesen rechtsextremen Terrorzellen entstehen? Hat das auch was mit der DDR-Vergangenheit zu tun? Ist das in deiner Analyse wäre das ein Aspekt?
Das ist jetzt schwierig zu diskutieren, weil auf eine ganz, ganz vermittelte Weise hat es sicherlich auch was mit der DDR zu tun und mit der Kontinuität von Alltagsrassismus, auch in der DDR. Man muss ja sehen, dass der Rechtsextremismus, der sich nach 1990 im Gebiet der ehemaligen DDR entwickelt hat, im Hinblick auf seine Andockfähigkeit an Mentalität und politische Kulturen, es ja keine Stunde Null gab, ja, sondern sie agierten in einem bestimmten Milieu, was mentalitätsmäßig vorgeprägt war. Von daher spielt das eine Rolle, aber es spielt natürlich genauso eine zentrale Rolle, die unmittelbaren Umbruchserfahrungen nach 1990, die damit verbundenen Entwertungen von Biografien, der Verlust von bestimmten Sicherheiten. Ich denke, dass man über die NSU ja auch diskutieren muss als eine Entwicklung, wo sich nach 1990 so eine Art Generation Hoyerswerda entwickelt hat.
Das musst du erklären. Was ist Generation Hoyerswerda?
Wir hatten ja Anfang der 90er Jahre schon zwei sehr markante, gewaltorientierte Ereignisse, nämlich zum einen die Pogrome, so muss man das ja nennen, in Hoyerswerda, die Vertreibung der dortigen Migranten und die militanten Angriffe von Neonazis und ganz normalen rassistischen Bürgern auf das Asylbewerberheim in Rostock. Viele werden ja noch die Bilder kennen.
Viele aber auch nicht, deswegen muss man es mal erklären. Rostock-Hoyerswerda war schon im Grunde eine gesellschaftliche Zäsur, wo man sagen konnte, das ist in Deutschland möglich, also dass sozusagen unter den Augen von Bürgern ein Asylbewerberheim angezündet wird und die Behörden fast hilflos daneben stehen, das hätte eigentlich eine Zäsur bedeuten müssen, auch in der gesellschaftlichen Debatte, die es aber wohl nicht gab, oder?
Exakt. Und man muss ja sehen, es hat sich da, denke ich, ja schon auch so etwas gezeigt wie eine Spezifik des ostdeutschen Rechtsextremismus in dem Sinne, dass gewalttätige Militantenaktionen nicht sanktioniert wurden, sondern auf den Beifall bestimmter Bevölkerungsteile gestoßen sind. Das heißt, es hat natürlich auch in der alten Bundesrepublik Rechtsterrorismus gegeben, es hat auch rechtsextreme Gewalt gegeben, aber das war doch häufig eine Gewalt, die konspirativ vorbereitet war und nicht sich in aller Öffentlichkeit unter dem Beifall von Nachbarn vollzogen hat. Und das ist natürlich auch in der neonazistischen Szene wahrgenommen worden, gerade in dieser Generation, und man hat dann angefangen, ja, vom bevorstehenden Volkskampf gegen die Migranten zu fantasieren und hat das Gefühl gehabt, so wie wir denken nicht nur kleine neonazistische, rechtsextreme Minderheiten, so wie wir denken breite Teile der Bevölkerung, und wir sind es im Grunde genommen, die mit unseren Aktionen den Mehrheitswillen der Bevölkerung vollstrecken.
Also ein Vollstrecker der Volksmeinung, der vermeintlichen, und damit, das ist ja ein ziemlich hartes Urteil, und da, wenn man jetzt zu den Transformationsprozessen, für dich als Soziologe ja interessant, du konntest es ja in einem großen Feldversuch beobachten in der ehemaligen DDR seit 20 Jahren, ja hochinteressant, und hast du besser verstanden, wie Gesellschaft funktioniert oder wie Prozesse funktionieren? Du hast ja so den Transformationsprozess im Grunde am eigenen Leibe und vor Ort in Thüringen, Erfurt miterleben können die letzten 20 Jahre?
Man merkt natürlich, wie schwer es ist, demokratische Institutionen zu implantieren und zu initiieren, wenn die keine gesellschaftliche Basis in dem Sinne haben, dass sie auf bestimmte Wertorientierungen, Mentalitäten andocken können. Und das ist ja ein Punkt, den vor allem Wilhelm Heidmeier auch in der Rechtsextremismus-Diskussion stark gemacht hat, indem er davon spricht, dass sich im Zuge des Vereinigungsprozesses leere Institutionen gebildet haben. Also Institutionen, die zwar formal genauso aufgebaut sind wie in der alten Bundesrepublik, die gleichen Funktionen haben, aber im Grunde genommen gewissermaßen entkernt sind und gar nicht so eine Bindungswirkung entfalten, wie sie das in der alten Bundesrepublik teilweise gemacht hat.
Das müssen wir nochmal erklären. Leere Institutionen, also das heißt, die Analyse wäre jetzt, man kann einfach nicht Demokratie überstülpen, Institutionen, auch zivilgesellschaftliche, das muss wachsen, muss entstehen und muss verwurzelt sein. Und das meint er mit leeren Institutionen. Kannst du das vielleicht nochmal konkret machen, was damit gemeint ist, am konkreten Beispiel?
Nehmen wir das Beispiel der Gewerkschaften. Ja, es gab ja nach 1990, ich habe das ja auch direkt verfolgt, damals bei Arbeit und Leben, natürlich die Implantierung einer Gewerkschaftsstruktur, und zwar einer Gewerkschaftsstruktur, die im Hinblick auf ihr Organisationsgefüge ja schon für die alte Bundesrepublik veraltet und überholt war. Diese wurde nach 1990 erst mit großem Aufwand implantiert, um dann wieder durch Prozesse der Refusionierung aufgrund des Mitgliederverlustes sich zu verändern, anstatt erstmal zu fragen, ist eigentlich die Struktur der alten Bundesrepublik überhaupt noch ein adäquates Bild, die man in den neuen Bundesländern initiieren sollte. Gut.
Das heißt, die alten Gewerkschaften waren auf Klassenkampf gepolt und fixiert auf Tarifgeschichten und eigentlich waren die Zeiten der Gewerkschaften so schon vorbei in Westdeutschland?
Nein, das meine ich jetzt nicht, sondern aber die Beschäftigtenstruktur hatte sich schon verändert, dass eine Gewerkschaft wie die GGLF, also für Gartenbau, Landwirtschaft und Forsten, vielleicht nicht unbedingt noch die zukunftsträchtigste Organisationsstruktur darstellt, hätte man auch im Westen 1989 schon wissen können. Trotzdem wurden all diese Strukturen ja en Detail aufgebaut. Und dann muss man einsehen, dass neben diesen Strukturfragen ja eine zentrale Rolle spielt, welche Prägekraft solche Organisationen wie Gewerkschaften oder Kirchen auf der anderen Seite heute überhaupt noch haben. Ja, früher war es ganz klar, dass der gewerkschaftlich organisierte, abhängig Beschäftigte, vor allem natürlich im großbetrieblichen Kontext, überdurchschnittlich gewerkschaftlich organisiert ist, überdurchschnittlich sozialdemokratisch wählt, über gewerkschaftliche Programmatik auch ein gewisses Maß an Weltdeutung hatte, was ihn immunisierte vor rechtsextremen Auffassungen. Heute ist es ja mittlerweile so, dass Gewerkschaftsmitglieder nicht nur keine Differenz mehr haben, was ihre Anfälligkeit gegenüber rechtsextremen Gedankengut haben, sondern teilweise in den Untersuchungen überdurchschnittliche Werte zu signalisieren sind. Und diese programmatisch ideelle Prägekraft dieser ganzen Organisation ist verloren gegangen. Organisation und Wohlfahrtsverbände, die, wenn man so will, in der alten Bundesrepublik lange auf so einem sozialmoralischen Kern aufgebaut haben, sind in den Osten installiert worden, wo es diesen sozialmoralischen Kern und diese Milieus gar nicht gab. Und damit hat sich natürlich auch so etwas entwickelt wie ein Wohlfahrtsapparat oder Lehrerapparate, die mit den früheren sozialmoralischen Verbindungen eigentlich keine Verbindung mehr haben. Und das ist das, was Heidmeier, denke ich, unter dem Begriff der leeren Institution.
Mhm. Stell dir vor, die NPD ist verboten und die Probleme bleiben, ist der Artikel überschrieben. Wir wollen mal versuchen, ungefähr die Gedankengänge, die dir kamen, in dem Artikel nachzuvollziehen. Das ist jetzt, das NPD-Verbot ist jetzt in aller Munde, die Aufarbeitung der Versäumnisse des Staates, auch in Thüringen der Staatsorgane. Astrid Rothe-Beinig hat gesagt, in Thüringen gab es ein multiples Staatsversagen. Würdest du auch so weit gehen, dass man von einem multiplen Staatsversagen im Umgang mit dem Rechtsterrorismus reden könnte?
Ich glaube, man muss vor allem davon sprechen, dass es eine dauernde Unterkomplexität der Politik gibt.
Eine Unterkomplexität
der Politik und dass es zu viel Symbolpolitik gibt. Wenn man über Rechtsextremismus und die Gefährdungslage diskutieren will, und zwar ernsthaft diskutieren will, muss man im Blick haben, dass die Probleme, die wir haben, nicht alleine resultieren aus dem organisierten Rechtsextremismus, wie er in der NPD verkörpert worden ist. verkörpert wird. Das heißt, wir haben, das gesellschaftliche Klima wird bestimmt durch ein Zusammenspiel, in dem der organisierte Rechtsextremismus zusammenwirkt mit fremdenfeindlichen Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft, mit diskriminierenden Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft und dem, was Wilhelm Heidmeier leere Institutionen nennt, also Institutionen, die nicht zu spät oder falsch reagieren auf diese Phänomene. Und dies zusammengenommen führt zu einer Art rechten Alltagskultur, in dem die Diskriminierung von anderen häufig gar nicht als Problem wahrgenommen wird, solange sie unterhalb einer Gewaltschwelle bleibt.
Und über diese rechte Alltagskultur. Also das ist ja schon mal eine harte Analyse, die gar nicht als solche wahrgenommen wird. Das heißt, wir tragen in uns alle, obwohl das jetzt sehr pauschal ist, Ressentiments, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die uns steckt, sogenannte Vorurteile. Das ist ja ein ziemlich hartes Urteil über den Zustand unserer Gesellschaft.
Das ist, wenn man so will, ein hartes Urteil über die Gesellschaft und wie diese Gesellschaft Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit denkt. Ich will das an zwei Beispielen verdeutlichen. Wenn ich mit einer Rapperin wie Aziza A. eine Tournee mache durch Jugendclubs und Schulklassen, ist die erste Frage, die ja in der Diskussion gestellt wird, seit wann bist du in Deutschland? Du kannst aber gut Deutsch. Aziza A. ist in Berlin geboren. Aber automatisch gilt jemand, der
einen nicht deutsch klingenden Namen hat,
nicht deutsch klingenden Künstlernamen hat, als jemand, der gar nicht zu uns gehören kann. Zweites Beispiel, es hat vor einigen Jahren in Rudolstadt ja die Auseinandersetzung gegeben über die Facharztfamilie Neuschäfer, wo die Frau einen teils indischen familiären Hintergrund hatte. Die Familie hat sich beschwert über rassistische Anmache im Alltag. Das ist sehr stark dann von Rudolstadt, den örtlichen Medien, aber auch der örtlichen Politik abgewehrt worden. Und die erste Reaktion in Abwehr dieser Antwort hieß, wir haben in Rudolstadt keine Ausländerfeindlichkeit. Und das ist ja eine Reaktion, die im Grunde genommen gleich das Problem mit reproduziert, weil die Pfarrersfrau ja gar keine Ausländerin war, sondern sie war eine Inländerin, hatte aber so quasi eine andere Hautfarbe. Und sofort wird derjenige, der eine andere Hautfarbe hat, aus dem offensichtlich dann weisen wir Rudolstadts herausdefiniert und zum Ausländer gemacht. Und diese Mechanismen der fremdenfeindlichen Abgrenzung und Ausgrenzung, der fremdenfeindlichen Kategorisierung, sind nicht identisch mit Rechtsextremismus, haben aber mit dem Rechtsextremismus sehr viel zu tun, weil sie sein politisch-kulturelles Umfeld markieren, weil sie dafür sorgen, dass Rechtsextremismus dann nicht frühzeitig genug sanktioniert wird, weil fremdenfeindliche Ressentiments, wie uns der Thüringer Monitor ja alljährlich zeigt, mitgetragen werden, gar nicht als Problem gelten. Und über diese Dinge muss man reden, über diesen Zusammenhang zwischen, wenn man so will, extremem Rand, gesellschaftlicher Mitte und Reaktionen des jeweiligen Umfelds. Und eine Gegenstrategie, die diesen Zusammenhang aus dem Blick gerät, wird im Grunde genommen scheitern. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, ein NPD-Verbot lässt diesen Zusammenhang außen vor, oder die aktuelle Diskussion um ein NPD-Verbot lässt diesen Zusammenhang außen vor. Und man
vermittelt so ein bisschen, dass man sagt, wenn die NPD verboten ist, wenn es die nicht mehr gibt, dann kam die kein Geld mehr, dann sind die Strukturen kaputt und damit ist das Problem erledigt. Du sagst, es ist kein Randphänomen, sondern die Ursachen liegen sozusagen in der Breite der Gesellschaft, in dem gesellschaftlichen Klima. Aber irgendwo muss man doch anfangen zu reden. Also ich meine, muss man nicht doch reden über das Versagen der Ämter, der Behörden, die ganz konkrete Aufklärung, was da eigentlich passiert ist, natürlich auch über das gesellschaftliche Klima, wo soll man denn jetzt ansetzen? Also ich meine, du kommst aus der politischen Bildung, das ist ja im Grunde dein Kernthema seit vielen Jahren. wo geht es denn da los? Also in der Ursachenforschung jetzt, was mal für dich jetzt als Wissenschaftler, wenn du als Wissenschaftler sagst, wo geht es jetzt los in der Gesellschaft, wo muss man da jetzt ansetzen?
Ich finde, man muss erstmal innehalten und fragen, was ist passiert und wie können wir wirksame Gegenstrategien entwickeln? Selbst ich, der ich nie einen Zweifel hatte über die rechtsextremen Gefahren und ihre Gewaltbereitschaft, würde sagen, für mich persönlich, ich habe die mörderische, konspirative Konsequenz von Teilen des Rechtsextremismus unterschätzt und ich habe unterschätzt die offensichtlich enge Verzahnung von rechtsextremen Untergrund und legalen rechtsextremen Organisationen. Und eine Konsequenz aus dieser selbstkritischen Einschätzung wäre für mich in der Tat die, dass ich sage, mit zivilgesellschaftlichen Aktivitäten alleine kommen wir nicht weiter. Wir brauchen effektiven Repressionsdruck auf die rechtsextreme Infrastruktur. Das Problem ist nur, dass ein NPD-Verbotsverfahren meines Erachtens diesen effektiven Repressionsdruck gar nicht gewährleistet, dass die Voraussetzungen für ein zweites Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht nicht gegeben sind. Viele Dinge, die suggeriert werden, dass man sie mit dem NPD-Verbotsverfahren erreichen könnten, gar nicht durch ein Verbot erreicht werden können. Und dies kommt mir so ein bisschen vor, die politische Diskussion um Verbotsverfahren, wie ein Arzt, der bei der täglichen Visite einem Patienten sagt, Sie haben ein großes Krebsgeschwür, wir kommen mit dem großen Skalpell und müssen operieren, dies zwar täglich ankündigt, aber immer nur Placebo verschreibt. Wir müssen diskutieren über wirksame Repression. Dazu gehört beispielsweise, das Land Bremen hat in einer ersten Reaktion auf die NSU überprüft, wer welche Rechtsextremen im Besitz einer legalen Waffenbesitzkarte ist und hat zahlreiche Fälle festgestellt und diese Waffenbesitzkarte eingezogen.
Würde man denken, dass das hier in Thüringen da auch sofort passiert oder das wäre der erste Reflex zum Beispiel?
Ja, also aus Thüringen habe ich bisher noch nicht eine solche Initiative gehört. Vielleicht hat es sie mittlerweile gegeben und es ist nicht öffentlich kommuniziert worden. Das kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Das ist zum Beispiel ein sehr konkreter Punkt. Und zweites Beispiel, wo ich denke, man sehr konkret nachfragen muss. Im Zuge der aktuellen Diskussion hat ja der Bundestagsausschuss festgestellt, dass knapp 150 Rechtsextremisten untergetaucht sind. Man weiß nicht, ob sie untergetaucht sind, weil sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachgegangen sind für irgendwelche Kinder oder ob sie untergetaucht sind, weil sie politisch im Untergrund agieren. Mich würde eigentlich sehr stark interessieren, wie viel von diesen 150 gesuchten Rechtsextremisten beispielsweise aus Thüringen stammen. Und was die Gründe für deren Untertauchen sind. Das heißt, es gibt, denke ich, eine Fülle von unmittelbar wirksamen Maßnahmen, die in eigener Zuständigkeit auch liegen, wo man nicht warten muss auf das Bundeskriminalamt. Über diese Dinge wird sehr wenig diskutiert in dem Land. Stattdessen ist man immer sehr schnell dabei, Forderungen an Adressen zu richten, wie Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht, wo man den Eindruck hat, es geht jetzt darum, so eine Art Überbietungswettbewerb im täglichen Kampf um die Schlagzeile zu machen, aber nicht darüber diskutiert, ist das überhaupt eine adäquate Maßnahme? Können wir mit dieser Maßnahme das an Zielen erreichen, was wir mit diesen Maßnahmen verbinden wollen.
Du hast gesagt, innehalten, erstmal bei sich anfangen. Da spüre ich relativ wenig Demut. Du hast jetzt gesagt, als einer, der eigentlich seit Jahren warnt, politische Arbeit macht, die rechtsextremen gewaltbereiten Strukturen kennt, sag, selbst ich habe es unterschätzt. Ich muss auch bei mir anfangen und muss sagen, obwohl ich mich mit dem Thema intensiv beschäftigt habe, auch gewarnt habe, selbst mit Broschüren veröffentlicht hast und so weiter, ich habe es trotzdem unterschätzt. Da müssten doch gerade in den Behörden und die verantwortlichen Politiker, die oftmals den Rechts- und Linksextremismus in einen Topf geworfen haben, da müsste es doch jetzt also ein extremer Sack voll Demut und zumindest auch Zurückhaltung oder erstmal ein Innehalten stattfinden. Das kann ich aber nicht beobachten. Wie ist deine Beobachtung dazu?
Die Beobachtung teile ich. Deswegen machen wir im Februar auch noch mal eine Veranstaltung mit Roland Roth zu dem Thema Kein ein weiter so nach dem rechtsextremen Terror. Ich muss sagen, ich verstehe es nicht, wie man nach dieser rassistischen, neonazistischen Mordserie sagen kann, alles hat sich bewährt im Hinblick auf das sogenannte Landesprogramm und wie man Aktionen wie das Gießen einer Glocke in Apolda als Anti-Rechtsmaßnahme verkaufen kann, ohne dabei rot zu werden.
Also das heißt, da ist ja, was ist das? Also man beobachtet ja sozusagen eine gewisse Beratungsresistenz oder auch, würde ich mal sagen, schon fast eine Arroganz, wie der Innenminister, ist mir berichtet worden, auf Protestierende, die den Verfassungsschutz besetzt haben, die Forderungen gestellt haben, wie er zum Beispiel auf solche Menschen reagiert hat, mit einer zumindest von mir gefühlten Arroganz der Macht. Wir haben doch alles richtig gemacht, wir müssen zwar aufklären, aber ansonsten funktioniert die Zivilgesellschaft und unsere Staatsapparate. Ist das zu hart formuliert, diese Arroganz der Macht, die jetzt gerade in dieser Debatte wieder aufflammt?
Nee, man muss ja einfach sehen, dass sich jetzt einige Fragen neu stellen. Zu diesen neu zu stellenden Fragen gehört zum einen die Frage, erreichen die präventiven Programme, ob in lokalen Aktionsplänen oder im Kontext von Bundesprogrammen, überhaupt die fremdenfeindlichen und rechtsextremen Milieus? Oder ist das reine Symbolpolitik, das Abbrennen bunter Feuerwerkskörper für Vielfalt und Toleranz, die aber real wenig bis nichts bewirken? Und es stellt sich natürlich auch die Frage, und das hat ja die Diskussion um die V-Leute deutlich gemacht, und zwar jenseits der einzelnen Skandalen und Skandelchen, über die wir diskutieren und die ja noch lange nicht zu Ende sind, diese Debatten, ist es überhaupt grundsätzlich legitim, dass der demokratische Staat zu seiner Verteidigung mit den Feinden der Demokratie zusammenarbeitet?
Also sprich V-Leute.
V-Leute. Es ist ja in der Öffentlichkeit häufig der falsche Eindruck, als handele es sich bei den V-Leuten um so eine Art verdeckte Ermittler der Guten.
Die eingeschleust worden sind.
Die eingeschleust sind, um Informationen der Feinde der Demokratie zu akquirieren und zu analysieren. V-Leute sind keine Repräsentanten des demokratischen Staates, sondern die V-Leute, über die wir reden, sind Rechtsextremisten, die aus welchen Gründen auch immer Informationen an den Staat verkaufen. Und staatliche Mittel sind aus diesen Gründen in diese Szene hereingeflossen. Und das kann man doch, denke ich, erstmal grundsätzlich demokratietheoretisch in Frage stellen, ob eine solche Verteidigungsstrategie überhaupt zulässig ist oder ob sie die demokratische Kultur schon von ihrem Prinzip, von ihrer Genese her beschädigen.
In dem Artikel, wo es um das NPD-Verbotsverfahren geht, stell dir vor, die NPD ist verboten und die Probleme bleiben, schreibst du am Schluss, die Thüringer Politik kann nur dann glaubwürdig ein erneutes Verbotsverfahren von Karlsruhe verlangen, wenn sie ihre eigenen Versäumnisse aufarbeitet und ihre eigenen Hausaufgaben macht. Die Mörder der NSU haben ihre neonazistische Frühsozialisation im V-Mann geführten Thüringer Heimatschutz erfahren. Warum wurde diese Organisation von keinem Landesminister verboten? Da ist ja sozusagen, da sind ja im Grunde alle Minister, auch SPD-Minister Davis, da gibt es ja also Versäumnisse bei all denen, die im Grunde Verantwortung hatten.
Ja, das sehe ich so und ich finde auch, dass meine Partei an dieser Stelle sehr selbstkritisch analysieren muss, was und Ihrem Innenminister Dewes passiert ist. Daran, woran das Verbotsverfahren in der ersten Runde vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert ist, nämlich der exzessive Einsatz von V-Leuten in Führungsgremien. Daran hat Thüringen einen beachtlichen Anteil. Und dieser Anteil ist auf die Entgrenzung der V-Leute in der Ära Dewes zurückzuführen. Für diese Entgrenzung stehen ja die Namen wie Thomas Dienl, aber auch Timo Brandt, der jetzt wieder in aller Munde ist. Das ist der eine Punkt, der, denke ich, sehr selbstkritisch diskutiert werden muss. Der zweite Punkt, wir hatten in Thüringen schon immer eine Art Parallelstruktur des Rechtsextremismus. Das heißt, die Aktivisten der rechtsextremen Szene waren sowohl in der NPD als auch in der freien Kameradschaftsszene aktiv. Und die NSU-Täter kamen ja aus dem Spektrum der freien Kameradschaften, einer frühen Form der freien Kameradschaften, der Thüringer Heimatschutz.
Und da gab es ja auch immer wieder Leute, die beobachtet haben und auch darauf hingewiesen haben, und die sind ja dann eher auch belächelt worden, oder?
Ja, sie sind ja nicht nur belächelt worden, sondern es sind ja viele, die das frühzeitig kritisiert haben, auch denunziert worden als diejenigen, die Gefahren dramatisieren, die das Ansehen des Landes beschädigen und ähnliches mehr. Ich will nur sagen, diese ganze Struktur der freien Kameradschaften, für deren Verbot bedarf es keines Verbotsverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber wenn man die NPD verbieten will, aber gleichzeitig, wenn man so will, die Parallelstruktur intakt lässt, führt das doch im Grunde genommen nur dazu, dass sich die rechtsextreme Szene umorganisiert, aber nicht ihr organisatorisches Gerüst verliert. Und da muss man, denke ich, doch mal sehr selbstkritisch über die Verbotspolitik der 90er Jahre diskutieren. Es hat ja eine Fülle von Verboten neonazistischer Kleinorganisationen gegeben. Es ist die FAP verboten worden, es ist Deutsches Hessen verboten worden, es ist Deutsche Alternative verboten worden. Die Nationalen sind dem Verbot zuvorgekommen durch Selbstauflösung. An den Gefahren des Rechtsextremismus hat sich durch diese Verbotswelle nichts verändert. Und viele Aktivisten dieser verbotenen Organisation prägen bis heute die rechtsextreme Szenerie, gerade auch in unserem Bundesland. Ich will sagen, Frank Schwert, der hier in unserer Stadt Stadtrat ist, für die NPD entstammt dem Milieu der Nationalen, die sich selbst aufgelöst hat. Thorsten Heise, ein ganz zentraler Funktionär der FAP, der Freiheitlichen Arbeiterpartei, führt von Thüringen aus einen der zentralen rechtsextremen Musikversende. Das heißt, dieses Milieu lässt sich über ein isoliertes NPD-Verbot nicht von der politischen Aktivität abschrecken. Da braucht man komplexere Strategien. Und die Diskussion dieser komplexeren Strategien ist etwas, was ich in Thüringen sehr vermisse.
Mhm. Da kommen wir gleich mal zu dem Stück, was du vor 40 Jahren schon gehört hast. Und ja, wieder ein ähnliches Problem ist das Stück von Franz Josef Degenhardt. Und jetzt redest du 40 Jahre später noch genau über das Thema. Entmutigt dich das? Bist du da jemand, der sagt, meine Güte, das hätte ich nicht gedacht, dass ich 40 Jahre später noch genau über das Thema rede? Oder sagst du, naja, das ist halt der Lauf der Dinge und man muss wachsam bleiben und muss weiter kämpfen? Was heißt das für dich in der Analyse?
Es ist zum einen natürlich deprimierend, wenn man merkt, dass das Thema Rassismus und Rechtsextremismus zu einem Lebensthema geworden ist. Wir sind damals in den 70er Jahren sicherlich davon ausgegangen oder viele davon ausgegangen, dass es sich vor allem um ein Phänomen von alten Nazis handelt, die irgendwann einmal aussterben. Ich weiß noch, ich bin damals auf einer Wahlkampfveranstaltung 1972 mit meinen Eltern von Willy Brandt gewesen, die massiv gestört worden ist von Rechtsextremisten. Auf meinem Schulweg war eine Parole angemalt, Herbert Wehner, Willy Brandt, die Verräter an die Wand, Aktion W, also einer Gruppierung, die auch eng mit dem Milieu der NPD verbunden war und ein Vorläufermilieu auch war für den militanten Neonazismus. Natürlich ist es, wenn man so will, doch deprimierend zu sehen, dass es immer wieder Verharmlosungswellen gegeben hat in Bezug auf den Rechtsextremismus und die Regelstrukturen von Jugendarbeit und Schule trotz allen Projektwellen, die es gegeben hat, nach wie vor sehr hilflos sind, was den Umgang angeht.
Mhm. Abschließend noch, was sind deine Erwartungen, deine Forderungen? Könntest du die nochmal zusammenfassen, wie in Thüringen mit dem Phänomen und mit dem Problem Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, gruppenbezogene Fremdenfeindlichkeit umgegangen werden müsste im politischen, zivilgesellschaftlichen Bereich?
Als erstens mal ist es natürlich unabdingbar, dass die Geschichte der NSU aufgearbeitet wird, auch die Versäumnisse staatlicher Stellen aufgearbeitet werden. Das Zweite ist, ich denke, dass wir nicht nur auf Landesebene, sondern auch in den einzelnen Kommunen, wo es lokale Aktionspläne und ähnliche Initiativen gibt, wir eine realistische Bestandsaufnahme brauchen darüber, was an diesen Projekten wirklich die Köpfe bewegt im Hinblick auf mehr Weltoffenheit, mehr Toleranz und was reine Symbolpolitik ist. Es ist drittens, denke ich, notwendig, darüber zu diskutieren, wie man eine Struktur frühzeitiger Sanktionierung schafft, frühzeitiger Sanktionierung jetzt nicht im Sinne von Strafen und Einsperren, sondern im Sinne, dass diskriminierende Einstellungen, fremdenfeindliche Einstellungen nicht ignoriert werden, sondern eine Auseinandersetzung damit stattfindet. Und ich denke, dass es wichtig ist, Jens Stoltenberg, der norwegische Ministerpräsident, hat in der Trauerrede für die Opfer des rechtsextremen Attentäters Breivik für die Opfer in Utøya gesagt, unsere Antwort wird sein, mehr Demokratie, mehr Toleranz und mehr Vielfalt. Das fand ich eine sehr beeindruckende Rede und ich finde, dass es in Thüringen eine Diskussion auch darüber geben muss, was mehr Demokratie, mehr Vielfalt, mehr Toleranz heißt, nicht nur als Teil von Sonntagsreden, sondern in der konkreten Politik etwa im Umgang mit der Residenzpflicht in diesem Land.
Diese Erwartung äußert Peter Ralf Spierek und wer seinen Artikel nochmal nachlesen will zum NPD-Verbotsverfahren, zum Phänomen Rechtsextremismus, kann das tun auf der Seite des SPD-Kreisverbandes. Ich verlinke das gleich nochmal. Also unsere Antwort, mehr Demokratie, mehr Zivilgesellschaft und mehr Offenheit, mehr Toleranz. Darüber werden wir auch weiter reden, sicher noch in den nächsten Monaten. Ich bedanke mich bei Peter Ralf Spierek für das Montagsgespräch und ich bedanke mich fürs Gespräch und alles Gute für Ihre Arbeit, für deine Arbeit. Tschüss.